Urban Vibe.
Aber jetzt, so, du kriegst hier noch, wie immer, ein, genau, das ist ein bisschen verkabelt.
Aber Mann, jetzt bin ich irgendwie
da. Ja, warte, ich drehe dich wieder so, du hast mehr Kabel. So. Geht das so? Ja, du bist ein bisschen angekettet, aber anders geht's leider nicht. So, da haben wir noch einen Gegenschuss.
Läuft das?
Ja, jetzt sind wir schon drauf. Lass mich die Kamera noch kurz checken. Die zeigt jetzt schön dich, jawohl. Das passt auch. Die hat leider so ein schlechtes Bild immer. Weiß nicht wieso. Aber es passt, ja. Mach ich so. Okay. Ton läuft auch. Und dann sind wir schon drauf.
Schau, geht doch, schau.
Ja. Mhm. Passt wunderbar. Also die Hauptkamera ist da, also wenn du so ein bisschen, aber wir sind eh im Talk. Das ist eine Kamera. Ja.
Das heißt, nicht nee. Telefon.
Also da auch, aber das ist, also.
Ach so, ich dachte, wie kommt es zu diesem Rakkurs?
Also. Beides. Also es ist beides so.
Gut, also.
Aber das ist ja ganz egal, die Kameras also, sind eigentlich.
Also, das, was wir jetzt besprochen haben, das ist eigentlich eine gewisse Klasse von Menschen, sehr interessant zuzuhören. Also, etwas adeligen Blut in sich haben, es ist eine Last.
Vitas, genau, ich darf dich kurz vorstellen. Also, du bist Vitas, du darfst dich selber vorstellen. Du bist Vitas und wir machen hier Podcast Urban Vibes, heißt das Format. Das heißt, wir sind hier am Speckgürtel von Wien. Und wir zwei haben uns kennengelernt und wir waren gerade dabei, über unsere adeligen Vorfahren zu sprechen.
Wenn das ja, so. Und ob das gut oder schlecht
und
ist.
Ob das gut oder schlecht.
Nützt das uns was oder nicht?
Ne? Ja, ja.
Das haben wir jetzt gesprochen. Ne?
Das war so ein bisschen das. Und wie sind wir da drauf gekommen? Ich habe kurz erzählt, ja, Triantafilou ist so das Griechische von der Rose, also von der Lippe kennt man in Deutschland oder... von, wie die alle heißen, die ganzen Fonts, das deutsche Adels von. Und du hast gesagt, ja, Rose ist ja dann auch in viele andere Richtungen, eben die englische Währung hat das sogar irgendwie.
Windsor-Rose.
Hat das integriert. Und du selber bist eben auch abstämmig von einer
Mischung aus Adeligen.
Und du hast diese Geschichte vom Kaiser Max erzählt, die musst du, glaube ich, nochmal erzählen.
Ja, also als erstes, ja, guten Abend, Vitas.
Ja, genau.
Also, und Sie werden mich jetzt im Laufe dieser Erzählung gleich kennenlernen. Als erstes, unser Thema ist, dass es ist eine Last, es ist eine Belastung, wenn man einen quasi adeligen Blut hat. Weil ein normaler Mensch bräuchte das nicht. Was ist ein normaler Mensch? Ein normaler Mensch, der sagt, jo, das habe ich nicht gewusst, jo, gut, und das ist Glück. Das ist ein wahres Glück. Ja? Das heißt, aus. Er ist glücklich. Er steht auf und er geht nach Hause. Und das war sein Tag zu Ende. Um 4 Uhr bei ihm fangen seine Sachen an. Und da leidet nicht wegen dem Gestern. Während Menschen wie ich und du, wir belasten uns. Ja? Wir belasten uns mit vielen, 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 vielen Gedanken. Ja? Wir können daraus kein Geld machen. Wir können diese Gedanken niemandem verkaufen. Und wir verkneifen uns in das. Zum Beispiel, wir können nicht ruhig am Wiener Neustadt. Jeder fährt Wiener Neustadt vorbei. Ja, was ist schon Wiener Neustadt? Ja? Aber Menschen zum Beispiel, wie ich fahre Wiener Neustadt vorbei und ich sehe die Militärakademie und ich denke sofort, aha, hier liegt ein Kaiser, der verzichtet hat auf kaiserliches Grab.
Mhm.
Ja? Geschweige denn, sein Begräbnis war mit Zähne ausreißen. Was, welcher König wünscht sich so ein Begräbnis? Ja? Und da liegt einer. Das ist eine Zähne, er hat befohlen, Zähne ausreißen und sie ihm so lange peitschen, bis die Haut weg ist. Erst dann einhüllen und zwischen Himmel und Erde lassen. Das heißt, sein Grab ist nicht versenkt. Sein Grab ist in der Militärkapelle, ist im Altar. Und Altar ist, unter dem Altar kann man mit einem Pferdekarren oder mit Panzer drunter fahren. Das heißt, es ist in der Luft. Ja? Weil er sagt, er ist nicht wert. Er hat sich selbst so geschätzt. Also die Größe von diesem Kaiser Max. Warum interessiert mich dieser Kaiser Max? Weil ich bin im weitesten Sinne mit ihm verwandt.
Mhm.
Und meine Oma, vaterlicherseits, ist Dombrowska.
Mhm.
Dombrowskis, die haben immer Polen geherrscht und bis heute bestimmt in konspirativer Art und Weise herrschen es bis heute. Und die stammt aus dem 13. Jahrhundert, aus dem Hause Zimburgis.
Mhm.
Und das war Oma vom Kaiser Max. Sie war auch Zimburgis. Man wusste, dass sie ist riesig, stark. Sie hat mit einem Finger Nüsse geknackt. Und ja. Und Thema ist, dass wo bringen wir dann, was machen wir daraus, dass wir so viel Beschäftigungen haben, wir so viel Gedanken haben und wir möchten das umsetzen. Du zum Beispiel, ja? Wo ich dich kennengelernt habe, ich habe sofort deine ganzen Videos im YouTube angeschaut und das ist ja toll. Einer bringt sich selbst auf die Bühne, es ist, da verkauft man ein bisschen eigene Seele, weil man ist ehrlich, man schenkt diese Ehrlichkeit. Und dann frage ich mich, und wie viele Zuschauer sind bereit, das zu schauen? Ja? Und wer ist dann glücklicher? Und dann überlegst du mal, ein Glücklicher, was wir vorher beschrieben haben, der ist derjenige, der sagt, jo, es kommt bei ihm nicht an, was du ihm vermitteln willst. Und der ist auch Denker wie ich, es ist ihm schon zu viel. Und somit sind wir verdammt alleine zu sein. Menschen wie ich, wir sind verdammt alleine zu sein. In allen Ideen, was wir machen, die sind revolutionär hier und die haben daraufhin gestohlen. Andere unsere Ideen entwickeln sehr gut, verdienen daran Geld, wir verdienen nicht. Wir sprühen die Ideen, aber wir verdienen daran nicht.
Naja, also ich habe ja 2022 zu meinem besten Jahr, also 2021 war auch schon ein sehr gutes Jahr und 2022 wird ja noch besser, also das Geld muss man ja auch anziehen, man muss es ja auch wollen, also so, was hast du gesagt, gestern hat es mir wieder jemand gesagt, Law of Attraction, also du musst es ja auch anziehen, ja, wollen, du musst auch in Einklang damit sein und sagen, meine Ideen verkaufen sich, ja, also das muss ja auch eine Einstellungssache sein. Also wenn ich jetzt sage eben, wenn wir jetzt sagen, wir haben gerade uns ausgedacht, Kaiser Max, wir gehen in diese Militärkapelle und wir kleiden dich ein, wir filmen dich dort und machen da ein schönes Video draus, kurzer Beitrag, danach gehst du noch raus wie der Sepp
Forcher,
Ruhe in Frieden, Rest in Peace, Und dann gehen wir zum Landesstudio St. Pölten, zum Nehammer und seinen Spätzels, zur ÖVP und sagen, wir haben da einen ganz einen guten neuen Sepp Forcher am Start. Der ist auch kein bisschen sozusagen Österreicher und dann doch ja, 100% Österreicher.
Wir riskieren natürlich, dass die denken, da meint es ja Ausländerbagage.
Genau.
Aber vielleicht könnten wir das mit Simburgis irgendwie.
Ich glaube auch, dass das gut gehen kann. Und dann zeigst du am besten noch deinen UdSSR-Ausweis.
Ja, den habe ich immer
dabei. Immer dabei.
Ich habe immer dabei, weil
du bist der Staatsbürger der Sowjetunion.
Na, und ich habe zwei Staatsbürgerschaften.
Also zwei sogar. Welches denn?
Na, schau, Litauen erlaubt nicht zwei Staatsbürgerschaften.
So.
Aber was soll ich tun? Es gab keine Verzichtszeremonie.
Es gab keine Auflösung.
Es gab keine Formulare, wo man sagt, ich verzichte auf das Staat oder zum Beispiel, dass das Staat aufgelöst wird. Und somit, ich bin gezwungen, Doppelstaatsbürger sein. Ich bin Besitzer von Putin.
Genau, das hast du gestern auch schon nochmal erklärt. Also der Vitas ist bis 1996, hat er gestern erzählt im Interview, mit diesem USSR, The Union of Soviet Socialist Republics, Passport über die Ländergrenzen gereist. Du bist da unterwegs gewesen und dann hat irgendein Beamter drin rumgekritzelt.
Gell? Zum Schluss ein Beamter wütend hat gesagt, das gilt nicht, das gibt's nicht.
Das ist vorbei. Ja. Aber du behauptest steif und fest, dass die Staatsauflösung nicht stattgefunden hat. Das heißt, du
bist... Nein, es gab keine Zeremonie.
Es gab keine Zeremonie.
Ein sehr, sehr gutes Beispiel ist vom Quentin Tarantino Django, wo die das Mädchen verkauft haben. Ein Mädchen, was $20 wert ist, um $12,000 verkauft haben. Geld kassiert, Schein erstellt, Befreiungsschein erstellt, aber gilt nicht, bis man den Handschlagzeremonie nicht tätigt.
Und den haben sie dann nicht getätigt?
Nein, er war so wütend, der Käufer, dass er hat den Verkäufer erschossen.
Ah.
Weil so schmerzhaft war die Verkaufsszenario, das Verkaufsszenario im Quentin Tarantino-Film. Ja. Also ich möchte, das muss man mal schauen.
Hast du nicht gesehen, Django? Doch, ich habe es gesehen. Aber,
ja, aber so ähnlich muss es sein. Also ein Staat wird gegründet. Was passiert? Zeremonie, Fahnen, Anerkennungen. Ja? Und wenn der Staat wird aufgelöst. Es ist ungefähr, wenn du einen Raum gemietet hast und du gehst vom Raum weg und sagst, ich gehe vom Raum weg. Aber Miete wird noch weiterlaufen, weil du hast Vertrag nicht aufgelöst. Und du kannst dann noch Schwierigkeiten
haben. Ja,
Miete, du bist weggegangen. Was weggegangen? Ja, das geht nicht. Zum Beispiel in Mailand, ja, im Zentrum. Ich habe also 2004, ich bin nach England gefahren, im Dezember. Nach York. Das ist eine britische Firma, die haben Halbedelsteine vertreten und die kannten mich und die haben mir Vertretung von der Firma für Italien gegeben. Und ich war so mit Vertreter 2004, 5, 6 und 7. Also fast 4 Jahre war ich Vertreter. Die Pointe war, die Pointe habe ich jetzt verloren. Wovon sprechen
also wir? Also du von den Halbedelsteinen?
Ah. Eben, nee. Vom Auflösen.
Vom Auflösen.
Und zum Beispiel in Mailand, im Zentrum, gibt es ein Gesetz. Weil die Stadt Mailand will nicht, dass das bei denen wie in Rom läuft. In Rom sind so viele Geschäfte, die machen auf und nach 2 Wochen zusperren. Durch Rom, wenn du spazierst heute und du siehst diesen Geschäft, nach 3 Wochen, du suchst das Geschäft, das ist nicht mehr da. Das sind die Geldwäsche. Weißt du? Die eröffnen, waschen Geld, sperren zu. Und Mailänder wollen das nicht. Und darum, das ist dieses Nord und Süd. Ja? Und darum, Mailänder haben ein Gesetz, die haben gesagt, wenn du dich im Mailänder Centro Milano, hast dich eingemietet, du bist für 6 Jahre gebunden.
Ui.
Wurscht, dass du aufhörst, aber du musst 6 Jahre abzahlen. Dass es damit nicht diese ganze Wäsche kommt. Und ich für diese Firma zum Beispiel habe mich in so einen Ding eingemietet. Und das war ein schmerzhaftes Szenario von Auflösung, weil obwohl der Vermieter auch Freund war, aber im Endeffekt am Lager waren 40.000 Euro Ware und die Engländer in England wollten das nicht akzeptieren und kapieren. Die wollten... Die Engländer, die lieben dieses nehmen und behalten, fertig, weißt du? Das gehört mir. Das geht nicht. Sie können jetzt nicht aufhören. Wir haben uns im Zentrum eingegangen. Wir sind mitten im Mailand im Zentrum, mit eigener Parkgarage, alles, geschweige denn günstig, aber wir können in 6 Jahren nicht raus. Und dann habe ich mit dem Besitzer vom Lager, Gott sei Dank ist der auch Steinhändler gewesen, ausgehandelt, dass der behaltet unseren ganzen Lager, was wir haben, und das war um 40.000 Euro Großhandelspreisware. Und so waren wir frei. Daraufhin England, da haben wir mit mir Streitigkeiten gemacht, und so, das wollte ich nicht akzeptieren. Aber Prozedur der Auflösung, okay? Und so ist es mit der Sowjetunion. Es muss passieren, ein und jetzt offiziell goodbye, weißt du? Das waren ja 15 Länder. Das war ja Entscheidung von 15 Ländern. Es kann nicht Entscheidung sein von einem Mann, sagt, ich bin Präsident, ich löse auf. Moment, das sind 15 Länder. Diese 15 Länder müssen sich versammeln und sagen, wir sind die 15 auf der Heraldik. Und das ist die Prozedur, wo wir auflösen, wo die Fahne wird zusammengelegt, ja? wo die Fahne wird dem Lenin zum Beispiel im Kreml zu den Füßen gelegt. Danke, danke Tschetschenien, danke Tadschiken, Bruderschaft, tschüss, goodbye. Jetzt jeder für sich. Das gab es nicht.
Und haben Sie dann aber die Unabhängigkeit, die Länder einzeln erklärt? Oder?
Oh, dann, Gorbatschow hat gesagt, Sowjetunion existiert nicht. Und jeder rannte für sich, wie er es konnte. Und zum Beispiel, es war eine Zeit lang, wo wir hatten drei Grenzübergänge. Normalerweise wie? Ist das Sowjetunion, Polen. Aber das war Litauen, aufgelöste Sowjetunion, Polen. Das war ganz komisch, verstehst du das? Man ging aus eigenem Land. Dann war Grenze vom nicht mehr existierenden Land. Verstehst du? Kannst du dir vorstellen, wir hatten Grenze, wo stehen drei.
Drei Grenzen.
Nur das, ja. Das ist eine Grenze mit drei Übergängen.
Aber waren die dann auch noch besetzt? Nee.
Besetzt. Da waren sowjetisch bewaffneten Soldaten in dem mittleren Grenzübergang und die haben nicht akzeptiert, das litauische Unabhängigkeit. Verstehst du das?
Wirklich?
Ja, und so haben dann mit jedem Land gemacht. Das war zeitlang paradox, paradox, paradoxe Zeiten habe ich erlebt.
Okay.
Zum Beispiel Preisverhältnisse. In Sowjetunion Transportkosten für die Menschen waren halb gratis. Zum Beispiel Flugzeug nach Moskau kostete dasselbe Geld, was Taxi vom Flughafen nach Hause. Okay. Gut, wir haben das heute inzwischen mit Ryanair und alles, wir haben das schon wieder hier. Ja? Ja, es gibt ja Ryanair-Flüge. Schau, ich habe für nächsten Sonntag, ich fliege für einen Tag nach Paris. In der Früh, Sonntag in der Früh, und am Abend komme ich zurück.
Greta
das kostet Thunberg 60 Euro.
Liebt dich dafür. Greta Thunberg.
Achso. naja, ich glaube, ich mache was Richtiges. Ich fand einen unbesetzten Platz.
Ja.
Und sonst hätte der Flugzeug.
Ja, jetzt
fliegen leer
geflogen. Lufthansa hat angemeldet, 1000 Leerflüge oder 2000 Leerflüge haben sie jetzt angemeldet, damit sie ihre Lizenzen behalten dürfen, müssen sie Leerflüge fliegen, weil sie jetzt wegen Pandemie und so kriegen sie die Flugzeuge ja sowieso nicht voll und jetzt müssen sie Leerflüge fliegen, damit sie die Lizenzen für die Flughäfen zum Landen und Starten.
Ja.
Es sind verrückte Zeiten und jetzt.
Ja.
Naja, und diese Auflösung, also die Bundesrepublik ist ja auch so ein Thema, ne? Also das ist ja jetzt auch wieder Pandemie-Thema, so Verschwörungstheoretiker, habe ich gestern kurz gesagt, dass ja auch die Bundesrepublik Deutschland quasi ein Problem hat, in vieler Köpfen von Deutschen oder in Mitteleuropa.
Also ihr Deutschen dürft jetzt diesen Ausweis, was ihr habt, genau, nicht haben.
Genau,
zum Beispiel.
Da steht ja Bundesrepublik Deutschland aber drauf.
Es gibt keinen Staatsvertrag, zum Beispiel zwischen Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, zwischen Deutschland und der Republik San Marino bis heute ist Kriegszustand. Und das ist nicht aufgelöst. Wir kommen wieder mal zurück zur Auflösung. Offiziell.
Ja, aber das kann doch nicht sein, weil.
Aber am Papier ist Kriegszustand. Weil es ist kein Westdeutschland, es ist kein Staat. DDR war Staat. Dank Sowjetunion, das ist ein Staat. Aber Westdeutschland hat keinen Staatsvertrag.
Ja, und jetzt sage ich dir, was die ganzen Verschwörungstheoretiker sagen. Also das haben wir hier im Podcast auch schon in vorherigen Sendungen oft diskutiert. Da war eben, das sind eben diese Reichsbürger, und die behaupten, dass also Deutschland unter Alliierten immer noch quasi kein freier Staat ist und auch eben das Grundgesetz kein in dem Sinn quasi Grundgesetz für einen Staat gilt nicht, weil eben eigentlich alles aus diesem Krieg und alles aus dem Zweiten Weltkrieg so entstanden ist unter den Alliierten, unter der Herrschaft quasi, unter dem Schutz auch oder unter der Besetzung der Alliierten, und demnach gibt es quasi die Bundesrepublik Deutschland so nicht.
Und dann du müsstest jetzt einen Ausweis haben, gleichen wie deine Oma in Hitlerzeiten. Das müsste, dann gilt es, weil das ist ein anerkannter, damals anerkannter Staat, Dritte Reich. Dieses Deutschland hat keinen Staatsvertrag. Was bedeutet es? Es wäre viel schöner, wenn es Deutschland gesagt hätte, okay, wir schließen uns DDR an, dann wir hätten einen Status.
Ja, aber es war ja genau umgekehrt.
Ja, das war, also, ja. Das heißt, das Einzige, was Status hatte, ist jetzt auch aufgelöst.
Verstehst? Ja, wer hat denn die Mauer gebaut? Ne?
Ja, Frage der Mauer, das ist...
Das war ja schrecklich auch. Also dieses Überbleibsel von Stalin, ich meine, das war jetzt auch nicht lustig, ne? DDR und Stalinzeit in Russland war ja wahrscheinlich auch nicht so toll, ne? Mit den ganzen Gulags und dem ganzen Wahnsinn und den 100.000 Toten und was weiß ich noch.
Mein Vater war
unterdrückte.
Mein Vater 1948 mit meiner Oma, also mit seiner Mutter und mit seinem Vater, mit meinem Opa, wurden nach Sibirien deportiert.
Mhm.
Aber jetzt seien wir ehrlich. Warum unsere Nachbarn, die zum Beispiel Adeligen sind, waren nie deportiert oder irgendwie bestraft dafür, dass die Adeligen waren? Mein Vater hat für die Partisanen ständig Waffen geliefert. Er hat sie gesammelt nach dem Zweiten Weltkrieg, da war so viele Waffen umher. Mit 16 Jahren hat er die Waffen gesammelt und irgendwo gelagert, und Partisanen saßen in litauischen Wäldern bis 1956. Sehr ähnlich wie in Südtirol.
Mhm.
Also diese ganze Aufstehen des Südtirols sind sie ja in den 60ern noch gelaufen. Ja?
Mhm.
Dass die Mäste gesprengt waren, also Strommäste gesprengt waren. Dasselbe war auch in Litauen. Und mein Vater hat an diese Partisanen Waffen geliefert.
Mhm.
Dann fragt man sich, wie viel von Ungerechtigkeit kann man sprechen, dass dieser Mensch wurde vom damaligen System nach Sibirien deportiert.
Hm.
Warum? Sicher, es ist sehr leicht zu sagen, schaut, wie böse das ist, aber es ist ein System, es muss Ordnung herrschen. Krieg ist zu Ende, die Leute müssen zur Arbeit, es muss Ordnung, es muss vorbei, Schießerei muss vorbei sein. Ja? Hm. Ich nehme an, jedes Land würde einen Waffenlieferanten an die Partisanen irgendwie einsperren, oder? Mhm. Russland ist riesig, es ist billiger nach Sibirien zu schicken, als ein Gebäude zu bauen, wo man es einsperrt. Und die haben ein schönes Leben gehabt. Meine Schwester und mein Bruder sind dort geboren und bis heute, mein Vater und Bruder sind tot, meine Mutter ist auch tot, meine Geschwister und ich haben verschiedene Mütter. Aber meine Schwester schwärmt lebenlang von diesem Bodebo, wie es dort sie glücklich war.
In Sibirien?
Ja.
Als sie gefangen waren?
Ja, und ich, ja, und das ist zum Beispiel etwas, wofür mich in Litauen für 7,5 Jahre einsperren können. Litauer? Weil in Litauen gibt es ein Gesetz, quasi wie es da im Deutschen Nazi-Wiederbetätigung, die haben es auf Sowjetunion umgestellt. Zum Beispiel, wenn ich in Litauen zu einem sowjetischen Soldaten Blumen hinbringe, ich riskiere am 9. Mai, ich riskiere 7,5 Jahre Gefängnis. Also ich nach Litauen besser nicht komme.
Mhm, gehst nicht besser hin.
Weißt du, weil die für mein Gedankengut, so wie dieses freie Gedankengut, und wenn ich sage, dass mein Vater präsentierte lebenlang Fotos, wo die in Sibirien feiern, Party, das ist ja, die würde mich einsperren, dass das Lüge ist. Also ich bin so aufgewachsen, mein Papa hat Wein, wir haben 25 Apfelbäume gehabt, mein Papa hat immer Wein gehabt, bei ihm jedes Wochenende waren Freunde, wir waren in Vilnius, es war ein Bezirk, wo extra aus Sibirien diese zurückgereiste, vorher Verurteilte quasi, waren angesiedelt in einem bestimmten Bezirk von Vilnius, rund um eine Papierfabrik. Und die waren so angesiedelt, dass unbedingt in Nachbarschaft ist ein russischer und ein polnischer Nachbar. Das war so, ja, damit Nationen wachsen zusammen quasi, damit da keine Gruppierung entsteht. Ne? Und in so einem Bezirk bin ich
aufgewachsen. Aber da ist dein Vater schon wieder zurück aus der Gefangenschaft nach Litauen.
Ja, also ja, das waren die, sagt mir, das waren schon 60er. Mhm.
Ja. Aber diese Gefangenschaft war schon Gefangenschaft, also da war dann schon irgendwie...
Die haben Lohn bekommen. Die haben gearbeitet, die haben Essen bekommen. Sicher, der ganze Anfang war schwer, weil die sind gelandet irgendwo mittendrin und hat es geheißen, das ist Bodaibo, heißt das, Goldmine, russische Goldminen. Bis heute gibt es keine Straßen dorthin. Und die haben dann halt mal, da waren Bergingenieure und die Soldaten, die auf die Leute aufgepasst haben, die waren oft mal auch ohne Waffe, weil die fühlten sich auch hier mittendrin im Nichts, 4000 Kilometer Wald, eine Richtung, andere Richtung. Das sind ja Erzählungen, mit denen ich aufgewachsen
bin. Ja, aber du verharmlost das jetzt natürlich auch ein bisschen, ja?
Nein, das ist so, wie ich aufgewachsen bin. Mein Papa, das einzige Schreckliche, was er erzählt hat, hat mir erzählt, dass es war eine Szene, dass die waren dann überstellt von Bodebo nach Artyomovsk. Weil dort war dann eine Raffinerieanlage, Fabrik gebaut. Dort hat er Wohnung bekommen. Er hat geheiratet. Meine zwei Geschwister sind gekommen. Und aus dem Schiff nachts, er hörte, wie Kranke oder Verstorbene wurden einfach über den Bord geworfen. Mhm. Also das ist das einzige Schreckliche, was er sich erinnern kann. Aber zum Beispiel, es ist ein Fakt, dass nach Litauen zurück kam er mit einem PKW, Radio und viel gestohlenes Gold in Reifen. Ja? Also kam er aus Sibirien zurück.
Aber er hat halt jahrelang Zwangsarbeit leisten müssen, oder? Also er wurde ja versklavt sozusagen, oder?
Aber da waren, die haben dort gelebt.
Normal, ja.
Ja, das heißt, er war zwangsgeführt, aber ich wiederhole, er war derjenige, der Waffen geliefert an Partisanen, auch wenn er das gratis gemacht hat. Und wie auch großartig das heute klingen könnte, sagen wir, ja, okay, großartig, das ist ja ein Kämpfer, aber sehe doch vom Augen eines Beamten 1948, Krieg ist vorbei. Man muss zur Arbeit gehen. Autos sollen fahren. Zum Beispiel Bauern-LKWs waren beschossen aus dem Wald. LKWs fuhren mit Getreide und mit den Arbeiten in die Felder und die waren beschossen.
Wurden beschossen. Ja? Ja? Also das heißt, das ist interessant. Also du rechtfertigst einerseits quasi dieses Partisanen verurteilst du auf der einen Seite und rechtfertigst quasi diese Zwangsarbeit, die deinem Vater passiert ist.
Ich sehe mit Augen eines Staates. Genau. Wie sollte ich, wenn ich ein Beamter bin, wie soll ich reagieren? Ich bin zum Beispiel Bürgermeister oder Polizeikommissar hier im Ort. Ja. Hier im Ort werden meine
Bauern beschossen.
Ja, was soll man tun?
Ja klar, da muss man den einsperren.
Und schau, wie human ist, noch 7 Jahre zuvor, meinen Vater hätte man einfach erschossen. Ja. Okay? Ja. Und ich denke, du lieferst Waffen zu der Wand. In den Namen der Brücke. Und da war noch Roman, die haben irgendwo hingeführt und haben ein neues Leben ermöglicht. Vor drüben. Ne? Somit, das ist ein
die Präsidenten der Sowjetunion, Lenin, Stalin?
Das waren keine Präsidenten, das waren die Vorsitzende des Zentralkomitees.
So hieß das.
Und der erste war natürlich Lenin. Aber so genau diese ganze Geschichte habe ich nur in der Schule gekannt. Lenin war erschossen kurz darauf. Und dann war der Stalin im Spiel. Und dann zum Beispiel tut man dem Stalin sehr viele Grausamkeiten zu schreiben. Ja. Aber jetzt einmal wieder mal. Stell dich anstelle von ihm. Ja? Und du hast draußen bewaffnete Hälfte des Landes bewaffnet. Und das Land muss aber rennen. Also entweder entscheidest du dich jetzt, du bist hier der Führer, oder hau ab in die georgische Berge. Ist aus Georgien, Stalin.
Ja gut, er hat aber dann auch mit Hitler paktiert und sie haben dann auch
Polen... Aber was soll er tun, wenn er schwach ist?
Sie haben auch Polen angegriffen.
Was soll er tun? Er war schwach, er hat keine Armee. Er muss schauen, dass da was läuft, dass das Land läuft. Bei ihm hinter dem Ural war ein anderer Feind, noch zarische Armee. Hat sich basiert hinter dem Ural. Die ganz östlichste Grenze von der Sowjetunion waren von zwei Grenzbeamten besetzt. Drei Kilometer weiter war noch zarischer Grenzbeamter, der Zollen kassierte und mal sowjetische. Das waren verrückte Zeiten. Wie willst du das ins Ordnung bringen? Natürlich, einer muss einmal hart durchgreifen. Und er hat den Pakt gemacht, nicht weil er den Hitler mag, sondern weil er wollte, dass in seinem Land gibt Space für diese Entwicklung. Und der Space wurde ihm nicht gegeben. Ja?
Ja, der Kommunismus aber...
Wurde nicht gegeben. Hitler ist eingetroffen zum Moment, wo Stalin hatte keine Militärkraft, nichts.
Ja, also wir müssen ja jetzt nicht die ganze Geschichte aufrollen. Auf jeden Fall gab es den Hitler-Stalin-Pakt und der hat eben über Polen auch dann...
Also das ist ein sehr schmerzhaftes Thema, was wir sprechen.
Ich glaube,
Zuhörer könnten sich aufregen und sofort anfangen,
eigene Themen... Das ist in Ordnung. Das müssen wir den Zuhörern zumuten und es ist auch toll, dass man da mal eine andere Sicht drauf hat, als die man jetzt, wie du richtig sagst, so in den Geschichtsbüchern... Die man in den Geschichtsbüchern lernt.
Statement. Ihr Deutschen.
Wir Deutschen.
Ja,
weil ich bin ja Grieche.
Okay, du bist ein bayerischer Grieche. Das heißt, jetzt.
Ich bin Diplomat. Zwischen den.
Gut, okay. Hast du einen deutschen Pass oder nicht?
Einen griechischen.
Griechischen? Mhm. Keinen deutschen?
Mhm. Auch einen deutschen.
Gut.
Aber
gut, Moment mal. Hast du jetzt einen deutschen
Pass? Ich habe beide. Weil in Deutschland kann man beide haben.
Dann sage ich, ihr Deutschen. Und die Österreicher sind in meinen Augen so arm. Die müssen jahrelang dieses Kolpa mia, Mauthausen. Ey, in Vilnius waren 350.000 Juden. Wo sind die? Verstehst du, niemand spricht davon. Stellt sich raus, 100 Kilometer weiter von Vilnius gibt es eine Anlage, die hat einen Namen. Der Wind des Fortes, Fort 9. Und stellt sich heraus, dass wenn du gehst dorthin, das war jetzt unlängst am Österreich 1 Sender darüber, du bestellst eine Reiseführer, das erste, was sie sagt, als diese Fort 9 Anlage eröffnet wurde, haben sich sofort 1300 Litauer gemeldet.
Freiwillig?
Ja.
Und das Ding... In Betrieb
genommen. Verstehst du, haben das in Betrieb genommen? Jetzt ist Timelapse weggeschnitten und sind es keine 350.000 Juden mehr in Vilnius.
So ein Zufall.
Ha? Ja. Niemand spricht davon. Heuer im Herbst, weil Litauen war immer jüdisches Nordjerusalem. Diese Juden haben einen Namen, die heißen Litwaken. Dieses Jahr. Kaunas, was besitzt diese Anlage? Böses Wort. Aber das war damals als Anlage angesehen. Im Kaunas sammeln sich Weltlitwaken, das heißt Juden, die aus Litauen somit vertrieben waren oder deren Opas oder Omas. Ich bin sehr interessiert daran, was da gesprochen wird. Aber schau, das ist das, was ich sage. Niemand spricht davon, Litauer haben 350.000 Juden einfach weggeschnitten, existiert das Story, wo sind die Juden? Deutschland sind schuld, das sagt auch keiner. Und zum Beispiel ich in der Schule in sowjetischer Zeit, wir haben den Fort 9 auch pflichtweise besuchen müssen. Und so wie es vielleicht hier in Österreich am Mauthausen, ja. Aber ich habe das nie gehört, dass die neue liturgische Generation, pflichtweise meine Tochter oder mein Sohn hat mir nie erzählt, dass die diesen Fort 9 besuchen müssen und dass dort jemand sagen würde, das schau, da sind es. Das heißt, im Grunde genommen...
Aber was ist dein Statement?
Also du Statement ja. ist, es ist Zeit, Rechnung zu zahlen. Und das sollen zahlen jetzt auch die anderen. Verstehst du? Und ich sage, es ist genug, dass die Deutschen und Österreicher gehen, da knien, da vor den Polen und vor den polnischen Mahnmalen und so. Es ist genug. Jetzt müssen die Litauer zum Beispiel, ich spreche jetzt für, ich bin Litauer.
Ja, du darfst.
Das heißt, ich darf das sprechen. Ich sage nicht, ich spreche nicht vom Rumänen, ich spreche vom Litauer. Die sollen jetzt Rechnung tragen. Es sollen für 350.000 Juden sich Buchhaltung ablegen. Wo ist Joschke? Wo ist Isaac? Wo ist Abraham? Where is Bill?
Weißt du? Ja, ich meine, es ist natürlich echt ein hartes Thema.
Wenn das jetzt im Litauen ankommt, ich glaube, ich werde schon vom Staatsanwaltschaft angezeigt.
Hast du schon ein Problem? Die werden dich nicht finden über unsere Kanäle.
Die werden dich nicht finden.
Nee.
Das andere schmerzhafte Problem ist, dass ohne Sowjetunion Litauen darf Hälfte, wo es jetzt Hauptstadt liegt, nicht besitzen.
Mhm.
Das ist auch eine Problematik.
Müssen wir auch wieder.
Weil Sowjetunion hat diesen Stück von Polen weggenommen und den Litauern dazu geklebt. Das heißt, wenn Sowjetunion aufgelöst wird, normalerweise, Litauer müssten aus eigener Hauptstadt ausmarschieren. Also, darum sagst du, vielleicht lass mal dieses Thema. Das ist das ist so ein Mischmasch.
Abschließend dazu habe ich aber noch was, weil wir wohnen ja in einem Haus hier. Und ich habe gerade. Ich finde das schon interessant, weil. Ich finde das eben schon spannend und wenn wir jetzt schon beim Thema sind, dann gehen wir auch noch mal kurz drauf ein. Also ich habe ja eben, wie du sagst, als braver deutscher Gymnasiast habe ich das alles gelernt und gelesen. Sebastian Haffner ist zum Beispiel so einer von unseren Autoren, der wahnsinnig viel geschrieben hat. Das ist so eine Gestalt, die dann auch in den 80er, 90er Jahren sehr stark quasi die Geschichte geprägt hat und die Geschichte schreiben halt die Historiker, ja, und wie du sagst, da ist also einfach ganz wenig Geschichte auch aufgearbeitet und zum Beispiel hier in Österreich finde ich es gar nicht so, also wir waren in Mauthausen mit einem Doktorand damals vor 10 Jahren, als ich in Österreich gelandet bin und der Doktorand hat Mauthausen quasi überhaupt erst bearbeitet in seinem Doktorat, hat er quasi diesen Ort überhaupt, die haben den überhaupt mal erschlossen. Also es gab keine Tafel. Es gab keine Tafel für die Arbeitercamps um Mauthausen herum. Es gab keine Beschreibung, was ist hier überhaupt passiert. Es gab nichts. Ja? Also das muss man sich mal vorstellen. Also das war eben bei Mauthausen, also es war nicht Mauthausen jetzt so, sondern da gab es ja rundherum in allen möglichen Dörfern gab es Arbeiterlager, Zwangslager, wo die Leute der Reihe nach umgefallen sind, weil sie dann, was weiß ich, behandelt wurden dementsprechend. Oder hier zum Beispiel ein Buch, was mir auch in die Hände gefallen ist, Juden in der Wiener Leopoldstadt, 1918 bis 1938. In Wien zum Beispiel auch. Du siehst nichts, du weißt nicht, was passiert ist. Ich habe jetzt in einem Artikel gelesen, dass der ganze Ring war ja jüdisch, die ganzen großen Hotels, Imperial und Café Brückel und was es da alles gibt, war alles von jüdischen Besitzern. Die waren alle mit 38, mit Kriegsbeginn, enteignet. Die waren alle auf einmal weg. Du hörst darüber auch nichts, ja? Oder dann lese ich immer gerne...
Das ist ein gefährliches Thema, was wir sprechen.
Es ist super wichtig, aber dass man drüber spricht, wie das... Es ist für mich super wichtig. Und dann zum Beispiel die Komponisten auch. Ich bin ja selber Musiker und Komponist und ich habe in den Briefen von Schönberg gelesen. Wenn du das liest, er hat gekämpft. Er wurde quasi immer mehr entrückt. Er durfte nicht mehr seine Arbeit machen, er durfte nicht mehr mit Musik arbeiten, er durfte nicht mehr in die Konzerthäuser rein, dann wurde er nach Berlin gerufen an die Akademie der Musik, dann war er auf einmal, durfte er nicht mehr, dann war er in Berlin, dann hat er den Umzug gemacht, dann war er dort mit seinem ganzen Hab und Seligkeiten und wurde dann dort enteignet, also er durfte nicht mehr arbeiten. Und wenn du das so liest und seine Briefe, wie er dann schreibt, hochachtungsvoll, ihr Magister Schönberg, ja, und er wendet sich dann an diese Magistratsbeamten und sagt, hey, bitte, lasst mir halt mein Leben. Und die sagen aber, ja, tut uns leid, sie sind nicht arisch.
Vorschrift.
Wiederschauen. Ja. So, ja. Und wenn du das liest und du denkst, du redest an die Wand, ne? Und als Mensch, der, und das ist ja auch, also wenn man sich das, ich habe das jetzt noch nicht angeschaut, aber hier Karmelitermarkt komplett, ne? Das, der zweite Bezirk, wo du ja auch zugegen warst, Taborstraße, schon mal, das sind halt schon echt krasse Bilder dann und krasse Historiengeschichten. Und das fällt einem dann so in die Hände, und wenn man dann eben auch wieder denkt, wie du richtig sagst, so die neuen Generationen beschäftigen sich gar nicht mehr mit sowas, ja. Die wissen auch gar nicht mehr, mein Gott, wer war jetzt der Eichmann, ja, in Jerusalem? Hier Anna Arendt, die jetzt auch gerade noch zur Pandemie sich geäußert hat, ein Bericht von der Banalität des Bösen, Eichmann in Jerusalem, ja. Das, dieser Eichmann, da, du liest das nur zwei Zeilen und du denkst dir, Wahnsinn, wie kann das sein, ja, dass ein Nazi, der Auschwitz überhaupt möglich gemacht hat, dann mit den Juden auch noch Geschäfte gemacht hat. Also er hat ja die Juden quasi für sich benutzt, solange es geht, und hat die auch alle gekannt. Und in Nürnberg hat er dann ausgesagt, ja, nee, kannte ich nicht. Aber erschossen wusste er schon, dass, wann der dann erschossen wurde, ja, weil er ihn dann nicht mehr gebraucht hat. Ja. Also das ist irre, was da an Bösartigkeit dann immer wieder zutage tritt. Und ja, um das mal abzuschließen, also...
Das ist ein so schmerzhaftes Thema.
Es ist wahnsinnig schmerzhaft.
Also ich glaube, ich darf dieses Thema gar nicht besprechen.
Wir müssen ja auch nicht weiter
besprechen. Ich kann nur erzählen, ja, Fakten, die ich persönlich mit Antisemitismus erlebt habe. Und das betrifft mich, das darf ich erzählen. Fakt Nummer 1. Mein Vater, noch 79, mit seinem ganzen Wochenend-Freindl-Treffen, das er bei sich hatte, hat mal immer noch stolz erzählt, dass er war 16-jährig und schaute zu, wie Kolonne vom Juden zum Erschießen geführt wurde. Und er hat ein bestimmtes Lied gesungen. Und er hat dieses Lied freudig nachgesungen, und das war 1979. Diese Geschichte, was ich jetzt dir erzähle, ich habe erzählt 1996, ungefähr, ich glaube, das war 96, Wiener Juden, anscheinend die Litwaken, die aus Litauen stammen, verlangten von litauischen Botschafter ein Entschuldigungsstatement über Antisemitismus in Litauen während der letzten Nachkriegs-, also wegen den letzten 30, 40 Jahren. Ich wurde auch eingeladen zu diesem Treffen. Ich kann mich nicht erinnern, das glaube ich, das war irgendwo vielleicht, in welchem Bezirk das war irgendwo rund um den 22. Ich weiß nicht mehr. Aber das ist registriert, das ist offiziell. Der Botschafter, damals der litauische Botschafter, lud einen Juden, litauischen Juden ein. Und die beide haben so Statement gesagt, nein, in Litauen gibt es keinen Antisemitismus und nein, da gibt es keinen. Die Juden, die aber was anderes hören wollten, man sah in deren Gesichtern, dass die das kaufen nicht ab. Und da komme ich. Und ich habe erzählt diese Geschichte von meinem Vater. Weiters habe ich erzählt. Ich habe erzählt bei dieser Versammlung, wissen Sie, als ich klein war, meine Mutterseits und meine Vaterseits, ich wurde immer eingeschüchtert. Falls ich zu spät nach Hause komme, ist Juden fangen mich, werden in einem Fass voll Nägeln drehen und aus meinem Blut Matzas machen. Das sind 70er Jahre in Litauen. So bin ich groß geworden. Ja? Und das habe ich erzählt und gesagt, ich bin mit antisemitischem Gut aufgewachsen. Eine Geschichte habe ich damals noch nicht erzählt, erzähle ich es wieder hier. Da sah man jedem Juden im Gesicht, dass die sahen, dass ich erzähle Wahrheit.
Dass du recht hast.
Siehst, die haben das alles erlebt. Die waren ja diejenigen, die das hörten, ja, das alles. Ne? Nach dieser Versammlung, Botschafter ging zu mir im Gang, drehte Zeitschrift zusammen und haute mir ins Gesicht. Ich hoffe nur, dass Mossad das irgendwo auf Video aufgenommen hat. Das wäre interessant, Mossad zu kontaktieren, ob von dieser Versammlung gibt es Videoaufnahmen, wie der Botschafter haut mit, er ist so zu mir gekommen und sagt, also du entschuldigst dich, also jüdische Lieder, antijüdische Lieder. Boom, boom. Und seitdem bin ich ausschließlich im Litauen, brauche ich gar nichts anfangen.
Aha.
Wenn ich im Litauen habe versucht, wieder zu integrieren, 2015, im 1994, meine Firma, die ich geschlossen habe, ich habe Schließungsprozedur gemacht von meiner Firma, bevor ich von Litauen weggereist bin. Die haben so gemacht, als ob das nie geschlossen wurde.
Aha.
Und die haben mir 32.000 Euro Rechnung präsentiert.
Wirklich?
In Litauen haben mir aufgehängt, damit ich verschwinde. Man braucht solche Litauer nicht.
Nicht.
Ja? Und die haben mir strikt behauptet, dass ich seit 2009 fix mit meiner Firma arbeite, weil 2009 war alles computerisiert und der Computer kam raus, dass meine Firma aktiv ist. Kannst du vorstellen?
Fies.
20 Jahre vergeht und die legen mir die Rechnung, 32.000 Euro habe ich zu zahlen, weil meine Firma läuft und ich habe keine Steuererklärungen gemacht. Mal das ist absichtlich gemacht.
Ja,
solche
klar.
Leute wie ich kehren nicht nach Hause.
Ja.
Du musst bedenken, also es gibt 4 Millionen litauische Ausweise und nur 2 Millionen leben in Litauen. 2 Millionen sind wie ich, weil sie trauen uns nicht nach Hause zu fahren, weil da ist nichts, wir kriegen dort keine Chance, wir werden dort und wir sind ungewünscht.
Ja, aber was ist das dann für ein Staat, dieses Litauen? Sehr schrecklich. Ein Schreckensstaat. Quasi ein Nachkomme der alten Zeit.
Überlege mal, wenn es in den 30er Jahren in Vilnius leben 350.000 Juden und heute in Vilnius leben 500.000 Einwohner. Das heißt, die Einwohner von der Stadt, die Originale, sind einfach wie Indianer. Verstehst du? Beseitigt.
Und alles Nazis.
Und alles Nazis. Und meine Tochter, als sie zur Welt kam, sie hieß Sarah. Wieso heißt sie jetzt Laura? Sie wurde umbenannt, weil mir wurde vorgeworfen, das ist jüdisch, das ist ein jüdischer Name. Was mich wundert, das Gespräch wegen dem Namen meiner Tochter habe ich noch vor ein paar Jahren mit meinen Klassenfreunden gesprochen und die haben auch gesagt, wieso bist du deppert? Sarah, das ist doch jüdischer Name. Das ist Litauen heute. Also, meine Tochter, geboren 1992, 11. September, 11. auf 12. in der Nacht, ich nehme an, 12. steht in den Dings, hieß Sarah, 2 Jahre lang. Und mit Krieg und Krach und Quietschen, und das ist jüdisch, wurde sie umbenannt in Laura. Das ist ein Faktum,
aber
das ist ein geschriebenes Faktum.
Aber ohne eure Zustimmung. Oder habt ihr das dann irgendwie abgesegnet?
Ich wurde zur Wahl gestellt. Entweder wird sie
den Namen geändert.
Ja, wenn es geändert ist, dann wird meine Frau mit mir weiterleben.
Ach so.
Okay. Sie hat aber Versprechen nicht gehalten. Das heißt, ich habe mich selbst verraten und habe richtigen Preis dafür kassiert. Ja? Das heißt, ich habe meine Seele verkauft. Ich gab quasi Zustimmung demnach zu. Und ich kann mich noch erinnern, dass wenn wir waren beim Namenumänderung im Büro, ich habe gesagt, wieso tun Sie das? Und wir haben beide gesagt, weil das jüdisch ist.
Ja? Ist ja verrückt.
Ja? Und das ist ein Faktum. Mädchen namens Laura zu Kate, sie war 2 Jahre lang Sarah zu Kate. Das ist geschriebene Faktum. Und noch eine Sache, kann ich mich gut erinnern, und das war eigentlich, also mein Vater, also in Vilnius war es sehr populär, bei einem Juden Anzug zu bestellen, bei einem jüdischen Schneider. Circa 1979, das war dieses Jahr 79, ja, 1980, Ich war bereit, in die erste Klasse zu gehen nächstes Jahr. Mein Vater nahm mich mit zu einem Judenschneider. Ich weiß, dass diese Schneiderei war neben Karaim-Moschee. Wir haben so ein Parlament, unser Regierungsgebäude, neben Fluss, und auf anderer Seite vom Fluss war eine alte russische orthodoxe, 300 Jahre alte orthodoxe Kirche. Und vis-à-vis war eine Moschee von Karaimen. Wir Krim-Tataren in Litauen ist ein präsenter Volksstamm. Krim-Tataren leben in Litauen bis heute. Also gut, wir alle haben Geheimdienstplätze besetzt. Weil das war deren erste Aufgabe damals, 1424, jetzt will ich nicht erzählen. Und was hat er bestellt bei den Juden? Die vom Hitler-Armee getragene Kappen, die man in dem Fall der Kälte so runterziehen kann und dann wird es so mit Ausschnitt. Verstehst du? Mir eine kleine und ihm eine große hat er bestellt. Bei einem Juden. Das muss man einen gewissen Sadismus haben. Weil der Jude war damals, kann ich mir erinnern, war, okay, der war 60, 65. Er hat ja das alles erlebt, diese Leute mit diesen Kappen. Und der hat bei diesem Juden das bestellt. Autsch. Das ist, und mit dieser Kappe, dann kam ich ins Kindergarten und ich war der. Nein, in sowjetischer Zeit.
Also.
Meine ganze Karriere in der Sowjetunion war gestrichen. Weil ich war Söhnchen von seinem Vater, der mit so einer Kappe herumging. Diese Geschichte mit Kappe
ist. Hat man noch gewusst, komplett quasi.
Das war in jedem Film, hat man es gesehen. Ja. So viele, jeden Tag liefen, besonders kurz vor 9. Mai, alles Fernsehs liefen ja mit den Filmen vom Zweiten Weltkrieg. Man wusste hin und auswendig, wie deutsche Uniform und Bekleidung aussieht. Ne?
Ja, Eisenstein-Filme, ja, die alten Eisenstein-Filme sind natürlich auch ein Relikt, was so ein bisschen auch das Russische wieder mehr zeigt, natürlich. In der Zeit, aber wie man sieht, also die Geschichte schreibt sich einmal von selber und andererseits hat man irgendwie keine Ahnung. Also natürlich, hier liegen aber die Urteile von Nürnberg 46.
Aber ich wiederhole, wir sind so eine schmerzhafte Thema.
Ja, aber es ist so schwierig, glaube, wie das...
Weil wir sind nicht...
Weil es heute ja, Thema aber so doch, oh ja, warum nicht? Also wie du sagst, ich bin ja auch quasi ein Opfer, also wenn man jetzt mich sozusagen als jugendlich betrachtet und sagt, wir wurden eben, wie du sagst, du bemitleidest uns Jugendliche auch, danke dafür, weil es ist ja wirklich so, man wird ja mit einem schlechten Gewissen aufgezogen, obwohl man das eigentlich nicht haben muss, weil man hat ja nichts mit diesem ganzen Wahnsinn zu tun gehabt. Wir als junge Menschen, junge Seelen, die wir auf diesen Planeten kommen, haben dieses Verbrechen nicht begangen. Und wir waren auch nicht dabei und wir konnten auch nichts tun. Also unsere Großeltern oder Urgroßeltern und Eltern von mir aus noch, die das dann quasi übernehmen aus der Vergangenheit oder eben Staaten, die jetzt auch noch totalitär agieren oder Firmen, die heute noch irgendwie Dreck am Stecken haben und schon damals irgendwie neben den KZs irgendwie Menschen misshandelt und getötet haben, von mir aus bis hin dahin, geht das ja alles und das weiß man auch alles. Und heute, wo jetzt Pandemie angesagt ist, schwappt auch dieses ganze Thema natürlich noch mehr auch auf. Und die Leute sagen, nein, du darfst darüber nicht reden und du darfst es nicht vergleichen. Ja, aber mir hat man in der Schule beigebracht, das zu vergleichen. Weil mir hat man gesagt, so, du lernst jetzt das Ganze, was da passiert ist, und zwar deswegen, um das zu merken und auch zu schaffen, dass wenn dir jemals irgendwie eine Person gegenübertritt, die sagt, jetzt pass mal auf, wir machen das so und so, du nennst deine Tochter jetzt nicht Sarah, weil das ist Jiddisch, dann bist du derjenige, der sagt, natürlich nenne ich meine Tochter Sarah, weil ich sage hier, wie meine Tochter heißt und das hat mir niemand anderes zu sagen. Und das aber heute, auch in Zeiten dieser komischen Corona-Pandemie und diesem ganzen Wahnsinn, das ist halt schon eben, da wird das auch noch mehr jetzt unterdrückt, was ja einerseits gut ist, weil natürlich soll man die Vergangenheit ruhen lassen, aber man soll halt auch wissen, was ist alles möglich gewesen Und wenn du sagst, bis 1996 oder 92 in Litauen hat man Antisemitismus in diesem...
Heute noch. Thema von meiner Tochter habe ich jetzt letztes Jahr mit meinen Klassenfreunden besprochen. Und dann hat mir meine Klassenfreunde haben mir gesagt, bist du der? Das ist ja doch jüdischer Name. Wieso hast du das gemacht? Ich wollte noch aussprechen. Ich wollte ein gewisses, vielleicht Sorry hören.
Nein. Keine Chance. Und das zeigt halt auch, in was für Zeiten wir heute noch leben. Und wie lange diese Zeit, also wie lange dieses Trauma, und das ist ja ein psychologisches Gesellschaftstrauma, es ist ein Trauma, was lang nicht verarbeitet ist und was ja medial auch lang nicht aufgearbeitet wird. Gut, da gab es die Nürnberger Prozesse, ja gut, da gab es Filme von
Guido Knopp. Weißt du, die Litauer können sich sowas leisten, weil die einfach unbestraft davon kommen ständig, okay? Jetzt gehen wir zurück zu diesem Jahr 1948, okay? Diese ganze Fahrten, Deportation zum Zwangsarbeit nach Sibirien. Okay, jetzt gehen wir zu diesem Fort 9. Es ist eine Fakt, Tatsache. Das kann man jetzt im Österreich 1, das war vor einer Woche, kann man noch zurückspulen. Es ist ein Fakt, wenn du im Museum kommst, dass da stehen 1300 Angestellten Litauer, die sich, jawohl, für diese Anlage gemeldet haben. Jetzt überlege mal, wenn einer arbeitet hier, das heißt, um ihn herum sind es 10 Leute. Ehefrau, ja, die vielleicht Bruder, Familie. Natürlich, wenn diese Menschen dann nach Sibirien geführt werden, dann aus 1300 wird 10.000 Menschen. Und dann fragt man sich, okay, wie viel ungerecht ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg 10.000 Menschen nach Bodeibo zu fahren? Oh, das klingt wie Deportation und das klingt wie, mein Gott, böses Teil. Aber Moment. Wir sprechen nur von einer Anlage. Ja. Fort 9, so schön klingt das. 1300 offiziell, jeder Name ist bekannt. Jetzt muss man das bestrafen. Leute, noch 3 Jahre zuvor hätte man sie einfach erschossen. Dann wie human erscheint auf einmal Stalin. Ja, er erschießt sie nicht. Wie es gerecht aber wäre, zu erschießen. Überlege mal, eigentlich, wir sind ja gewohnt, so Rachefilme zu schauen. Wie würde Quentin Tarantino Fort 9 darstellen? Mit Brad Pitt und Schläger. Wie würde Quentin Tarantino diese 1300 Litauer präsentieren? Stell dir vor, dort war, in der Anlage waren weinende Omas, weinende Menschen,
Kinder,
verstehst du?
Opas.
Die, ups, wo sind sie?
Verschwunden.
Verstehst du das? Möchte nicht wissen, auf welchen Wegen. Ja? Und jetzt einmal diese 1300 werden samt Familienmitglieder in den Eisenbahnwaggon gestellt. Ich weiß, dass das dauerte 5 Wochen.
Das
weiß ich. Die haben so Stroh gehabt, in den sie geprunzt haben.
Klar.
Und diesen Stroh haben immer wieder ausgeschüttet. Ja gut, diese 5 Wochen waren schlimm. Dann, ich weiß noch, dass von diesen 5 Wochen Überfahrt ein Teil, weil diese Soldaten, die begleiteten nicht diese 9000 Kilometer. Das waren nur die Soldaten, die für das Bundesland zuständig waren, die begleiteten, die dann übergaben. Ja. Das heißt, solange Russen begleiteten diesen Echelon, die waren Gentlemen. Die waren mit Damen sehr Gentlemen. Aber sofort, wenn kamen diese ganze aus der Wüste Leute mit den mongolischen Augen, dann gab es solche Szenen, wie bei, das hat mir persönlich erzählt, Mutter meines Bruders, weil ich habe mit ihr eine sehr gute Beziehung. Sie ist unlängst gestorben, sie war ewig, sie ist fast 90-jährig, sie ist gestorben. Und sie hat erzählt, dass es war populär bei diesen Soldaten, die waren so begeistert von diesen blonden Frauen, weißt du, die kommen aus der Wüste und die haben diese kleinen, dunkle, kurzbeinige, so halb tatarische, halb mongolische Frauen, ja, und da waren so langbeinige Blonde und die wollten da unbedingt sexuelle Erfahrung damit haben. Natürlich ist es sehr schwer, er ist klein, wie willst du die größere, stärkere? Die nahmen Gabel, vier Stachelige. Mittlere Stacheln haben sie ausgerissen. Und die kamen zu einem Mädchen, was die wollten. Und ohne viel Diskussion. Stachen hinten, in den Hinten, durch den Fleisch bis zum Knochen. Autsch. So dass sie lähmten sie und so verkehrten sie mit ihr.
Aua.
Und so haben sie das, so ist das passiert auch mit der Mutter meines Bruders und meiner Schwester. Ja, aber das sind Erzählungen von, aber das haben nur diese Völker aus der Wüste gemacht, diese Kirgisen, Tadschiken und so, weil die waren so, aber Russen waren Gentlemen. Russen haben das nicht gemacht. Ja, da muss ich sagen, ja. Wenn ich sowas erzähle,
ja.
Ich sag's dir, im Litauen für mich sind 7,5 Jahre Gefängnis.
Bist weg.
7,5 Jahre Gefängnis.
Naja, es ist schon spannend, weil eben du ja das eben als sowjetischer Staatsbürger mit Pass.
Gut, aber jetzt, okay, aber jetzt gerne zurück. Bitte.
Ja.
1300 an Waage Angestellten mit Familienmitgliedern. Und dann fragt man sich, im Augen von diesen traurigen Bildern, was die jüdische dann Menschen und
Mädchen... 350.000.
Stell dir vor, was diese ganze jüdische Mädchen die Briefe schrieben und so.
Unvorstellbar.
Verstehst du? Was für Menschen, ja? Zum Beispiel, einen müsste ich erwähnen, wenn wir schon dabei sind. Er hieß Benoit Mandelbrot. Ein Mathematiker. Der war in so einer Anlage, ich weiß nur nicht, in welcher Anlage war er. In polnische, in deutsche, das muss man schauen irgendwo im Internet. Mhm. Aber er war Mathematiker.
Mhm.
Und er hat gesagt, ich werde jeden Tag sterben. Mhm. Und als Mathematiker möchte ich etwas sehr Schönes dieser Welt hinterlassen.
Mhm.
Und hat eine Fraktalentheorie entwickelt.
Mhm.
Und wenn du im YouTube... Jetzt einmal eintippst. Jetzt, wo wir visuelle Zeiten haben, jetzt, wo wir das, was er mit den Zahlen gesehen hat, mit Computer visualisieren können, du wirst sehen, was er kreiert hat. Es gibt eine Formel und egal, wie viel du zoomst, entstehen neue und neue fantastische geometrische Figuren und Bilder. Fraktalen. Fraktalentheorie. Im YouTube. Im YouTube jedem empfehle ich, Fraktalentheorie einzugeben und dort zu sehen, was für fantastische, schöne Sachen. Mhm. Und das hat dieser Benoit Mandelbrot hat das geschrieben, weil er hat gesagt, ich sterbe morgen, ich möchte was hinterlassen. Mhm. Er hat es überlebt. Er hat es überlebt und war später noch Mathematiker. Stell dir vor, solche Leute wie dieser Benoit Mandelbrot, der hat überlebt, aber wie viele Hunderttausende von solchen Leuten
nicht
mit dieser Genialität und Schönheit
Menschen
waren vor diesen 1300 auf welche Art und Weise nicht Existenz gemacht? Also Art und Weise will ich hier gar nicht erwähnen, weil da müsste man da kriegt man, da kriegt Moin, man ja. seine Haut, da kriegt man Arten und Weisen, da kriegt man ja die Haare hoch. Aber jetzt reden wir von denen. Wenn Stalin diese 1300 und deren Familienmitglieder, die denen applaudiert haben, führt nach Sibirien. Wie viel Recht habe ich dann zu sagen, dass Stalin ist der Böse?
Mhm.
Weißt du? Ich glaube, dass diese 1300 im Nürnberg-Prozess hätten Galgen bekommen.
Nee, natürlich. Aber schau hier zum Beispiel ein Zitat aus Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Wichtigtuerei war das Laster, das Eichmann zugrunde richtete, schreibt sie. Es war reine Angeberei, wenn er seinen Leuten in den letzten Kriegstagen erzählte, ich werde freudig in die Grube springen, denn das Bewusstsein 5 Millionen Juden, er selbst behauptete stets, Reichsfeinde gesagt zu haben, auf dem Gewissen zu haben, verleiht mir ein Gefühl großer Zufriedenheit. Die waren also auch noch stolz drauf, diese Menschen.
Ich erzähle das, mein Vater, nur in diesem Jahre 79, wo er... Ich glaube, dass er sich diese Kappen, Militärkappen bestellt.
Also,
ausgemessen. Ich kann mich den Juden noch erinnern. Kaltblütig. Ich nähe für dich diese Kappe. Er hat das genäht.
Wirklich? Okay. Handgemacht.
Handgemacht. Und das heißt, dieser Sadismus, mit dem mein Vater das Chesdor ausgekostet hat, dass er bei den Juden das bestellt hat. Und wie großartig der Jude war, wie der Kaltblütige das hingenommen. Verstehst du das?
Mm.
Also, und 79 Er erzählte vom Lied, das war 79, mhm. Er erzählte vom Lied, was er 16-jährig, mein Papa ist 26 geworden, ja, wie er ein Lied gesungen hat, während er zuschaute, wie die Juden zur Erschießung, also Reihe zur Erschießung geführt worden war. Das war 79. Und das Problematik, dass wir Tochter Sarah nennen, das ist jüdisch, das war vor 2 Jahren. Und wir sind heute was? Mhm. 2022.
Abschließend, Vitas, und was sagst du jetzt zur heutigen Zeit? Also wir haben es ein bisschen so nebenbei laufen gehabt, also es ist ja jetzt, jetzt natürlich eben schwierig, die Vergleiche. Trotzdem macht man natürlich eben gerade in verschiedensten Verschwörungstheoretikerkreisen, gibt es jetzt problematische gesellschaftliche Entwicklungen, sagen wir mal so. Es schwappt sehr viel Schwarzes, also man sagt ja, Öl schwimmt auf der Oberfläche, ne? Öl schwimmt, das heißt, das Öl sieht man, und Öl ist ja was Schmutziges im Meer, also gerade in Griechenland sieht man das immer schön, dass dort also das Öl am Strand schwarz wirklich den Sand auch einfärbt. Das heißt, es taucht im Moment sehr viel Schwarzes auf. Und es gibt Menschen, ich bin jetzt auch schon langsam so in dem Pessimistischen, nach 2 Jahren, 2,5 Jahren Pandemie, ist bei mir auch so psychisch natürlich langsam auch mal so eine Grenze erreicht. Und es gibt aber andere Menschen, die sagen, es geht noch viel schlimmer weiter. Es kommt jetzt bürgerkriegsähnliche Zustände, es gibt jetzt CO2-Blackouts, es gibt jetzt, also die haben uns jetzt so richtig am Arsch, sagen die, ja, die Leute. Und es wird jetzt richtig wehtun in Zukunft. Ich hoffe jetzt nicht. Ich bin ja Pazifist und hoffe, dass es einfach gut weitergeht. Aber wie du auch siehst, du warst 2-3 Mal mit mir in der Stadt, in der Straße. Ich spreche Leute an mit ein bisschen Humor und ich krieg Aggression, Wut.
Gut, die Leute, die du zurück angesprochen hast, ja, da waren die, die aber Deutsch nicht verstehen.
Ja, vielleicht
die auch. Die wissen nicht, was heißt Cholera Trio.
Ja, andere Kulturkreise.
Die wissen das nicht.
Das ist schon klar. Aber schau, ich sehe mich, wie gesagt, wirklich als Diplomat, also ich bin also ein Grenzgänger und ich liebe es, durch Kommunikation eigentlich Frieden zu stiften, auch wenn es vielleicht mal über Provokation geht, aber momentan kann man sich ja nichts mehr leisten, also man kann ja nicht mal mehr in einem öffentlichen Verkehrsmittel fahren, ohne einen Streit anzuzetteln, weil die Leute so aggressiv, weil die Leute so verloren,
Moment,
so einsam
Moment,
sind.
Moment, da musst du jetzt mal Punkt stellen. Erstens, du bist in Wien.
Aber, ja.
Daheim bleibt daheim, ja. Erdäpfelsalat bleibt Erdäpfelsalat, Wien bleibt Wien.
Wien bleibt Wien.
Und Wien und Wiener Kranz, das gehört zu Wien.
Ja.
Und das gab es 1994, wo ich Österreich das erste Mal betreten habe. Und das wird immer in Wien geben. Entschuldigung, in Wien gilt nicht. Okay? Mhm. In Wien eine Straßenbahn zu betreten und mit irgendwelchen aggressiven Anrede auszusteigen, das gehört sich zu Wien.
Standard.
Also damit musst du leben. Das ist Kabarett und das musst du. Das ist okay.
Mhm. Meinst du?
Ja, in Wien ist okay.
Mhm. Gehört dazu.
Ja, in Wien gehört. Kann man nichts machen.
Ja, aber die ganze jetzt auch pandemische Entwicklung der Gesellschaften, also da geht es ja jetzt rund. Also da kann ich nur noch ein Statement von heute, was mir zugeschickt wurde, von auch einer Krankenpflegekraft oder Krankenschwester, die also alle Impfungen mitbekommen hat, also Tetanus, was es alles gibt, bis zur Grippeimpfung. Und jetzt sagt sie, okay, jetzt wird mit einer Impfung in Verbindung gebracht, dass du quasi immer aufgefrischt werden musst, dass du soziale Distanz halten musst, dass du nicht in ein Geschäft gehen darfst, dass du dich nicht unterhalten darfst im Theater etc. Das war noch nie da, schreibt sie. Ja, also das ist ein Zitat und sie schreibt quasi, also das kann dann, also dann kann diese Impfung, also dann diese Stärke einer Impfung, also dann ist das doch keine starke Impfung mehr, sondern dann ist das doch eine Schwäche, die also seinesgleichen sucht, weil sowas gab es in ihren Augen noch nie.
Gut, darf ich darauf
machen? Ja, ja, ja.
Okay, jetzt stelle ich mich wieder anstelle des ausführenden Amtes.
Mhm.
Okay. So wie, es ist leicht zu schreien, Stalin ist böse, aber jetzt stell dich anstelle von Stalin und da hast du die 1300 Angestellten eine Anlage.
Ja.
Und was ist jetzt die Entscheidung? Und genauso hier. Stell dir vor, die ganze Welt, alles rundherum, es geht um irgendwelche Krankheit anscheinend. Gut. Überleg mal, wenn jetzt Staat absolut nichts unternehmen würde, dann wäre eine andere Sache. Ihr unternehmt nichts. Ihr seid die Bösen. Verstehst du das? Du kannst drehen, wie du willst. Zum Beispiel Staat sagt, okay, wir mischen uns nicht ein. Aber dann wäre, pass auf, das ist ja rundherum, da passiert es und ihr unternehmt es nicht. Raus mit euch. Du fliegst vom Amt. Weil noch vor 2 Jahren, da waren diese ganzen LKWs angeblich mit Leichen in Italien zu Verbrennungsanlagen geführt, oder sogar der russische Militär hat landen müssen, um den Italienern zu helfen. Übrigens, Polen haben es nicht erlaubt, russische Militär durchzufliegen, zu Hilfe nach Italien. Die haben über Türkei fliegen müssen. Das weiß keiner. Aber da kam russische Militär, weil Russland hat eine Abteilung in der Militär, die nur für biologische Waffen zuständig sind. Und diese sind dann nach Italien geflogen und haben dann bei diesen ganzen Zuständen ein bisschen mitgeholfen. Und ja, was soll Staat machen? Okay? Jetzt einmal tut nichts. Dann die werden alle weg. Weil du jetzt auf einmal aus der Straße kommen, genauso Schreier sagen, hier tut's nichts, raus damit euch. Verstehst du das? Gut, jetzt muss man was tun. Da fängt es jetzt einmal an. Man muss etwas tun.
Naja, okay? Jetzt, was hat der Staat vorher getan? Hat er irgendwas Gutes getan?
Diese Pandemie ist aufgetaucht wie Bedrohung. Und jetzt Entscheidung, tun oder nicht tun. Entweder jeder Beamter legt zu und hebt Kontos ab und verschwindet, oder bleibt im Lande und tretet dem entgegen. Und jetzt muss man was tun. Gut, Medizin hat keine Impfung. Hat keine. Aber muss man etwas tun? Das ist eine irrsinnig schwierige Situation. Verstehst du das? Das heißt, Impfung gibt es nicht da. Aber tun muss man etwas. Wie soll man reagieren? Weglaufen will man nicht. Die weglaufen wollten, vielleicht nicht so weglaufen. Muss man hier bleiben und muss man das konfrontieren? Was soll man tun? Und da hat man nur irgendwelche... Ich habe alle 3 Impfungen. Ich habe niemals Kopf mehr gehabt. Ich habe niemals Radio gehört in meinem Ohrwaschel. Verstehst du? Oder dass die Löffel an mir kleben bleiben. Nein, ich habe alle 3 Impfungen. Ich fühle mich cool. Und da muss ich sagen, in der Medizin gibt es einen sehr seltenen Fall. Und falls dein, glaubst du, wird dein Podcast jemand hören? Glaubst du? Okay, falls einer ist Arzt, ein erfahrener Arzt, wird mir zustimmen, dass in der Medizin ist ein sehr seltener Fall, aber doch wird beobachtet und das sogar studiert, dass es gibt Fälle, wo eine Frau bekommt alle Symptome einer schwangeren Frau. Passiert alle 9 Monate mit aufschwellendem Bauch. Es kommen Wehen. Aber stellt sich heraus, das war eine Psychose. Das ist ein sehr seltener Fall in der Medizin, der immer wieder passiert. Das war eine Psychose. Das war so ein Wunsch, schwanger zu werden, dass wurde zu einer Psychose. Und wie Körper dann reagiert, medizinisch bewiesen, sie vergeht alles, Blutwerte sogar werden wie von einer Schwangeren, Bauch schwellt, Wehen kommen, aber kommt nichts zu werden, weil sie war nicht schwanger. Medizin, seltener medizinisches Phänomen. Warum erzähle ich das hier? Wenn ich gehe zur Impfung und bilde mir ein, dass das bringt mich um, sehr möglich, dass ich kann mir wirklich damit wehtun. Ich kann mich in eine Psychose versetzen. Ich bin gegangen, ich habe alle drei Impfungen genommen. Ich war in der Intensivstation, wo ich 49 Spritzen am Tag bekommen habe. Ich war 140 Kilo schwer und davon 70 Kilo circa mein eigenes Gewicht, so wie ich erinnern kann. Also fast 70 Liter Wasser habe ich in mir gehabt. Also wenn irgendetwas in mich gespritzt wird, ich sage, du, ich vertraue österreichischer Medizin, ich schaue es mir heute an, ich sitze mit meinem eigenen Herzen und da ist nicht ausoperiert. Gut, okay, ja, dann haben die nicht den endgültigen Spritzmittel. Also dann haben die den nicht endgültigen Impfung. Ja, aber jetzt einmal ist, aber was soll man tun? Rundherum herrscht ein unkontrollierbares Phänomen. In Italien hat man sogar Leichen geführt und das ist über die Grenze. Was soll man tun? Soll man sagen, ach, die Italiener machen nur ein Theater? Kann man sich das leisten? Was soll man tun?
Ja, verstehst du? Das ist halt eine, eine große Geschichte wieder. Also gibt halt verschiedenste Ansichten und wie gesagt, auch diese Impfdurchbrüche, klar, kann jetzt alles psychotisch sein. Auch dieser Impfstoff, wie du sagst, der noch nicht fertig ist, ja gut, da bereichern sich viele, Pfizer etc., wie sie alle heißen, anscheinend. Und die Regierungen, ja, also das ist halt auch in Deutschland jetzt gerade, also ich darf ja über meine Regierung nur sprechen, das komplette Kasperltheater. Hier bin ich ja nur Gast im Land, in Österreich ist es sowieso auch vor Corona, gab es jetzt irgendwie keine Politik, die irgendwo, wo man gemerkt hat, okay, die tut jetzt, sage ich mal, was wirklich Gutes, zum Beispiel was kommunistisch Gutes, dass es heißt, okay, öffentliche Verkehrsmittel sind gratis, der Strom wird billiger, das Gas wird billiger, wir tun was für unsere Bürger. Sowas passiert ja auch nicht und sowas erwarte ich eigentlich als naiver junger Mensch von der Politik, dass sie sich für den Bürger einsetzt, ja, dass sie das Leben besser macht, dass es allen besser geht, dass alle auch Wohlstand haben. Und dann gibt es natürlich jetzt auch diese Theorie, dass du mit deinen drei Impfungen jetzt zum Teil, also ein Besitztum, weil das ist ja jetzt mRNA-Impfung, dass du jetzt Besitztum bist, also auch von Bill Gates und etc. oder Pfizer oder der Pharmaindustrie, die dich da geimpft hat. Das heißt, du gehörst jetzt zu einem Teil, nicht mehr nur der Sowjetunion, sondern du gehörst zu einem anderen Teil jetzt diesem Unternehmen, das dich impft. Also da gibt es ja die wildesten Theorien, verstehst du? Und der Mensch mittlerweile, es ist schon psychotisch, wie du sagst. Es ist also wirklich eine momentane Psychose durch diese Pandemie entstanden, eine Bubble, eine Blase, die da aufgeblasen wird eben. Es sind ja nur Spritzen. Und klar, wenn man 49 Spritzen am Tag bekommen hat, dann sagt man und vertraut.
2 Jahre lang.
Und vertraut der Medizin.
Also ich vertraue.
Und
wenn im Podcast irgendjemand jetzt von Ärzten hört, ich möchte 3 Namen erwähnen. Ja. Dr. Lampesberger, Frau Dr. Alexandra Deutsch und ihr Vater Dr. Deutsch. Das waren 3, die gesagt haben, diesen Mann wir bringen auf die Beine auch so. Stell dir vor, eine krepierende Leiche.
Kurz vor der Herztransplantation.
Weigert sich, aber da gibt es was für tolle Ärzte sind in Österreich. Also ich sage österreichischen Ärzten, aber jetzt möchte ich nicht rassistisch werden, aber ich spreche jetzt von österreichischen Ärzten.
Ja, du, in Deutschland gibt es auch tolle
Ärzte. Weil um mich herum waren da Rumäner, Moldawen, wer auch immer, Pole, die zwangen mich, Transplantation, du Zukast, du musst Transplantation, du überlebst nicht mehr. Und die 3 ruhig mit mir haben sich unterhalten, ja, okay, das haben mich auf die Beine gestellt. Herz mit Herz geheilt, ja.
Ja, schau, das Problem der Medizin ist momentan, dass es gibt ja die anthroposophische Ansichten, also da gibt es den Körper mit seinen Meridianen, da gibt es irgendwie den Stoffwechsel, da gibt es das Immunsystem, das seit Jahrhunderten in der Medizin. So, und dann kamen ja auch die Nazis und haben also Schulmedizin quasi von der Anthroposophie getrennt, weil Schulmedizin war ja jiddisch. So die Geschichte. Und die Anthroposophen, jetzt Rudolf Steiner und so, die wurden dann von den Nazis auch irgendwie hofiert, weil das ja alles so ein bisschen...
Ich möchte jetzt ein bisschen einschneiden,
bitte.
Was du sagst.
Ja.
Gut. Okay. Wir alle wissen, welchen Preis hat deutsche österreichische Medizin. Wir haben gerade vom Juden gesprochen. Sehr guter Übergang. Mhm. An wem wurde wie experimentiert? Mhm. Und um welchen Preis gibt es etliche Prozeduren, wo Sie heute zum Arzt kommen und Sie empfangen diese Prozedur? Sprich Medikament, sprich eine Spritze. Okay, dann seien Sie doch fair, verfolgen Sie den Weg, auf dem das entdeckt wurde, und verzichten Sie darauf. Mhm. Nein, Sie verzichten nicht. Mhm. Aha. Mhm. Verstehst du? Mhm. Verzichte. Verzichte. Sehr viele medizinische Prozeduren waren gelernt mit, ich möchte hier jetzt nicht wörtlich beschreiben, welchen Preis. Du weißt, was ich meine, ja?
Ja, steht hier drin.
Experimente im Konzentrationslager, ja, beim lebendigen Leibe muss ein Leber rausgenommen werden oder was weiß ich, ja?
Die haben alles
und das gemacht. Heißt, Kenntnisse von Medizin, was du da Tag ein, Tag aus, deine Mutter, dein Opa, deine Oma, deine Tante, was auch immer, geht und nimmt in Anspruch, okay, dann sagt es ihm allen fair und sagt ihr, okay, diese Prozedur kam zu mir auf den Tisch, durch diesen Weg, ich verzichte. Verzichte es nicht? Okay, dann was willst du jetzt wegen dieser Corona-Impfung? Dann, es gibt viel Schlimmeres. Mhm. Es gibt viel Schlimmeres. Das ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Preis von Großteil von medizinischen Prozeduren, die an uns angewendet werden.
Ja, also das.
Wir verzichten darauf nicht.
Naja, also wenn, okay. Gott sei Dank, wenn ich gesund bin, muss ich es ja nicht in Anspruch nehmen.
Ja, aber wir sprechen
von Leuten. Und wenn ich krank werde, ja. dann weiß ich mir vielleicht auch selbst zu helfen, eben abseits von ich lasse jetzt quasi da irgendwelche Spritzen in mich reinfahren oder ich lasse mich operieren.
Meine Pointe war für ich die weiß, Impfgegner. Ja, ja. Okay, seid es jetzt so fair, akzeptiere. Mhm. Aber dann geht's volle Pulle. Mhm. Sagt, okay, wir erstellen jetzt ein Buch, Werdegang von diesen und diesen angewandten Prozeduren. Mhm. Und deswegen verzichten wir auf sie. Bitte, dann finde ich cool. Mhm. Dann finde ich cool. Mhm. Das finde ich cool. Sagt, okay, nicht mit diesen. Ungefähr ähnlich habe ich mal eine Ärztin geantwortet. Mhm. Ich will Herztransplantation nicht. Deswegen, weil ich glaube nicht an das richtige Weg, wie das Herz zu mir kommt. Mhm. Ich glaube nicht, dass der kommt auf schönen, korrekten Wegen. Mhm. Ja? Ich will dieses Thema jetzt hier nicht ansprechen, weil das wird sehr schmerzhaft. Das gab, RF hat ja etliches Mal Fernsehprogramme gezeigt, wie die Mädchen um 2500 Euro gekauft waren, wie sie nach Brüssel geführt waren, wie sie dort in Brüssel waren, zeitlang wie im Kühlschrank in einem Bordell untergebracht und dann wurden Kunden für deren Körperteile aufgegeben. Schrecklich. Fang mal dieses Thema nicht an. Aber wir bleiben bei den Impfungen. Okay, also lieber Impfgegner, macht jetzt eure Arbeit zu Ende. Mhm. Es gibt schon Clubs. Es gibt ein griechisches Restaurant, Strich Club in Wiener Neustadt, übrigens. Mhm. Ich weiß nicht wo, aber es gibt.
Muss ich hin.
Wo alle Impfgegner haben Club gegründet und die treffen sich regelmäßig dort und er bekocht sie. Mhm. Okay, dann macht sie das alles bis zum Ende. Dann erstellt sie jetzt einmal so ein Buch, so ein schönes Buch. Werdegang von fragwürdigen Prozeduren oder fragwürdige Werdegänge von Prozeduren. Und auf sie müssen wir verzichten. Bitte. Dann finde ich fair.
Naja, also wenn du die Medizin, die Schulmedizin, wie sie ja heute heißt, so hochhältst, dann zum Beispiel noch abschließend vielleicht das Beispiel, also die Barbiere, die schönen Friseure deiner Gesichtsbehaarung waren ja damals nicht nur Barbiere, sondern auch Aderlass Experten.
Ja, ich glaube, du hast mir schon mal erzählt.
Genau. Ja, und die haben, ja, und die haben tatsächlich quasi den Kunden, der da kam, der hatte nicht nur irgendwie sein Gesicht voller Haare, sondern eben irgendwie auch irgendwie zu wenig weiße Blutkörperchen oder rote. Und dann haben die ihm halt irgendwie 2 Liter Blut ausfließen lassen.
2 Liter ist
wahrscheinlich zu viel. Aber,
na, 200 Milliliter.
Von mir aus. Und dann wurde der quasi der Blutwechselkreislauf da angeregt und das konnten jetzt natürlich eben diese Papiere. Das heißt, da gab es dann natürlich auch Scharlatanerie Oder hier in dem Buch von John Steinbeck, da wird auch ein Arzt beschrieben, sehr gut beschrieben, wie er einen Säugling retten möchte nach einem Skorpionstich. Und der Säugling wird eigentlich, also klassischerweise von den Indianern da im Amazonas, schreibt Steinbeck, also eine mexikanische Sage, die da als Roman vorliegt. Und die Mutter saugt also das Blut aus und spuckt es aus dem Säugling raus, so schnell wie möglich nach dem Stich. Ja? Und dann kommt aber der Arzt und ja, nein, und der will Geld haben und bedient also diese Indianerfamilie, weil er glaubt, dass er reiche Indianer zu bedienen, und sagt, gibt er irgendein Pulver, und sagt, nein, also das Kind ist vielleicht krank und da kann es Spätfolgen geben, und also ihr müsst mich bezahlen, ich muss das Kind jetzt jede Stunde sehen. Das heißt, diese Charlatanerie in der Medizin, die ist halt gegenübergestellt diesem anthroposophischen Denken, wo man sagt, okay, Skorpion sticht mich, okay, ich als Mama, ich saug das an, spuck es aus, und das ist eigentlich das Logische. Natürlich wird Blut, wird durch den Stich sehr schnell Gift ins Blut gelangen, aber vielleicht nicht so viel, und dadurch überlebt das Kind den Skorpionstich. Das heißt, es gibt halt gewisse, sag ich mal so, handerlesenes, klar, ein Blinddarm jetzt rauszuschneiden, glaube ich, da hat man im Gazett keine Versuche gebraucht, sondern das war dann irgendwie auch schon klar, was und wie das geht. Ja? Also das hat man irgendwie über die Jahrhunderte gelernt in der Medizin, und eben da haben vielleicht auch die Juden einen großen Beitrag geleistet, weil die irgendwie darin gut waren. Und dann haben die Nazis da gegen die Juden gewettert und haben gesagt, ah, das sind ja die bösen Scharlatane, die uns zwar hier lebenslang bedient haben mit Blinddarmoperationen, aber jetzt nicht mehr, weil jetzt gibt es nämlich auf einmal die Anthroposophie. Ja? Und jetzt dreht sich das gerade wieder um, und jetzt ist auf einmal die Anthroposophie schuld an allem. Ja? Jetzt müssen wir den Impfungen glauben, jetzt müssen wir glauben an die Schulmedizin, jetzt müssen wir die Medikamente von Pfizer, BioNTech und was weiß ich schlucken und am besten noch jeden Tag eine Tablette einschmeißen, weil die Anthroposophie, also die Globuli, die Kräuterlehre, die chinesische traditionelle Medizin, das ist ja alles Humbug, das ist ja alles Charlatanerie. Und das erleben wir gerade. Und da muss man sich halt fragen, okay, wo ist die Waage, ja, wo ist Justitia, wo kann man da noch irgendwie seinen Weg finden?
Gut, ich werde vielleicht von ganz anderer Seite einschlagen. Ja, ich verstehe.
Zum Abschluss wieder.
Zum Abschluss.
Fünf Minuten.
Gut, das heißt, du möchtest sagen, okay, wir haben keinen endgültigen Impfung, der hundertprozentig wirkt. Und das ist das Schlechte, das ist, so meinst du, dass damit jetzt so zwanghaft geimpft wird. Okay, das ist deine Pointe. Okay, um abzurunden. Ja? Das heißt, deine Pointe ist, wir haben keine hundertprozentig wirkende Impfung, und das Schlechte an der Sache ist, dass damit wird jetzt zwanghaft geimpft. Okay, ich werde jetzt ein Beispiel vom Zweiten Weltkrieg nehmen. Als Sowjetunion wurde angegriffen, Blitzkrieg, 0,0 waren mittendrin im Russland deutsche Soldaten. Russen, Sowjetunion war geschweige denn nicht vorbereitet, und auch wenn sie Technik hatte, sie hatte keine Leute, die diese Technik bedient. Da, wo ich aufgewachsen bin, in der Nähe war Mitskunei, eine Ortschaft. Mhm. Vom Zweiten Weltkrieg war das Militärflughafen, später war das ein Sportflughafen. Was ihr alle nicht wisst, in Sowjetunion jeder Jugendliche jeglichen Freizeitsport hat vom Staat bezahlt bekommen. Mhm. Ich zum Beispiel, ich ging in die Trickfilmstudio. Vom Kleinen aus, mit 13, 14, und ich zeichnete Trickfilme, und sie waren verfilmt, in Filme entwickelt, Farbe, alles, verstehst du? Ich habe das auf Staatskosten gemacht. Ich war nur angemeldet, und das war meine Freizeitbeschäftigung. Ich habe noch nebenbei gerudert, aber meine Freunde zum Beispiel haben Flugzeuge geflogen. Mit 14 Jahren. Einen Jack. Mhm. Ich habe dir gezeigt, oder? Mhm. Das ist mein Opa, also Bruder von meiner Oma. Mhm. Er hat eine Flugzeug 1951 Fliegerschule gegründet. Mhm. Und diese Schule bis heute existiert. Das ist Sowjetunion. Und mit solchen Jags flog er und ein 14-Jähriger hinterher, dem er unterrichtete.
So ein Chat. So ein,
ja?
So ein ja, das sieht man nicht. Okay.
Gut, das kann ich dir schicken.
Ja, ja, ja.
Dieses Bild.
Ja, so ein kleiner Chat halt, ne?
Das ist ein Zwei-Sitzer-Sportflugzeug. Ja. Warum erzähle ich das? Wie kommt das zu den Impfungen?
Ja.
Im Zweiten Weltkrieg, wo man auf einmal Flugzeuge hatte und man hat mit denen rausfliegen müssen, es gab niemanden, oder zu wenig Leute, die das Fliegen haben können.
Da sind die Kinder geflogen.
Kinder. 17-jährige Kinder wurden genommen und in 2 Wochen Vorbereitung flogen los. Natürlich waren die nach einer Stunde tot, aber das war Anfang.
Anfang vom Ende.
Das war Anfang vom Gewinn, vom Staatswiderstand. Verstehst du das? Das heißt, man könnte sagen, wie unmenschlich war die ersten 17-Jährigen dann nach 2 Wochen Vorbereitung mit dem Flugzeug da loszufliegen. Es waren 17, 18-Jährige. Man erklärte denen, hast du Auto gefahren? Ja, das ist dasselbe. Nur ungefähr so. Man, das hat er lebt noch. Ja, Malionis, er lebt noch. Er ist ja 86 Jahre alt. Er hat das alles miterlebt.
Ja.
Und danach aber flogen die neben diesen Unfällen von ersten 17-Jährigen, die mit diesen Flugzeugen crashten, parallel anderen, aber entwickelten sich zu guten Fliegern. Und die flogen bis in Berlin. Okay? Aber Anfang zu setzen, weißt du, wie das schwierig war? Es gibt keinen, wem soll man nehmen? Und nahm Jugendliche, nur weil er hat Motorrad gefahren, nur weil er einmal gesehen hat, wie es mit Motor mal umgeht und erklärte man, wie das ungefähr fliegt. Das ist fantastische Geschichten. Das sind fantastische Geschichten vom Zweiten Weltkrieg.
Ja, eine verrückte Geschichte.
Ja, so fing es an, weil die Flugzeuge haben fliegen müssen. Genauso ist jetzt diese Impfung. Okay, man hat diese schwache Impfung, man muss etwas tun, nichts tun kann man nicht.
Naja, man hätte...
Gut.
Man schaut, Grippe und so weiter gibt es jetzt auch seit 30 Jahren und man hat keine Impfung oder Krebs, ja. Man hat keine Impfung gegen Krebs oder Leukämie. Ich lese gerade ein Buch, die Wahrheit über Krebs, zum Beispiel erklärt, das jetzt noch ganz zum Abschluss, Pasteur zum Beispiel, das ist so dieses pasteurisierte Milch, ja. Also Keime... der hat ein Leben lang Keime geforscht und ist dann auf seinem Sterbebett, so die Anekdote, drauf hat er zugegeben, dass eigentlich er nicht die Keime bekämpfen hätte sollen, sondern das Milieu, in dem die Keime sich ausbreiten. Wir wissen bei Menschen, dass der Krebs meistens über Magen-Darm entsteht, weil das beste Milieu ist, Nahrung, Alkohol, was weiß ich, ja, führst du dir über den Magen-Darm zu und von hier kann sich Krankheit entwickeln im Körper. So, und ähnlich jetzt bei Viren, und jetzt haben wir es mit einem Virus zu tun, SARS-CoV gab es ja auch schon vor, SARS-CoV-2, gab ja auch SARS-CoV, was weiß ich, und was für Coronaviren gibt es auch schon länger, und jetzt heißt es aber auf einmal, ja, jetzt müssen diese SARS-CoV-Viren, die ganz gefährlich sind, und dann Long-Covid, dann gibt es auch noch Langzeit-Covid und all das, jetzt muss das weggeimpft werden. Ja, und was ist das aber für ein Quatsch, wenn man bedenkt, dass es heute auch keine Impfungen eben geben, Magen-Darm-Krebs gibt. In Österreich sterben die meisten Menschen an Übergewicht, an Fettleibigkeit, an zu wenig Sport, zu wenig Nahrung, zu wenig gute Nahrung, zu wenig Alkohol. Nee, da trinken sie genug, die Österreicher. Ja, also... So what, ja? Und dann denke ich mir, fuck off, Medizin. Und
freuen wir das nicht.
Ja, schon, in dem Fall leider. Ich muss sagen, also für mich persönlich, ja. Und Gegner, die du ja so ansprichst jetzt auch im Podcast, eben liebe Impfgegner sozusagen, zieht das jetzt komplett durch.
Ja, zieht das komplett durch.
Mach das Paket, okay.
Das ist ein nicht akzeptabler Werdegang.
Das machen wir auch.
Das
machen die auch. Eben sei es der Grieche in Wiener Neustadt, der sich jetzt da trifft. Und ich sag dir bloß.
Moment, jetzt habe ich von ganz was anderem gesprochen.
Naja.
Ich habe gesprochen von den medizinischen Prozeduren, die in den letzten 30, 40 Jahren Alltag Alltag sind, ja, die sind im KZ entstanden. Das wollte ich sagen.
Das habe ich schon verstanden.
Und das wollte ich sagen. Dann gehe auf das Ende und sage, okay, dann auf Großteil von normalen Prozeduren verzichte ich dann auch, weil die kommen aus dem KZ.
Ja schon, aber jetzt müssen ja Menschen verzichten auf, ich gehe ins Restaurant, ich gehe ins Möbelhaus, ich gehe ins Kino, weil sie dürfen nicht rein, laut der Politik. Und das ist halt schon nochmal eine krasse, ich meine, es ist jetzt nur übergangsmäßig, aber der Übergang geht jetzt 2,5 Jahre per Gesetz. Jetzt kommen die Strafen für die Impfgegner. Jetzt kommen 3.000 Euro Strafen in Österreich, was ja abwegig ist. In Turkmenistan hast du nicht weniger Strafe, ja? In Turkmenistan hacken sie dir vielleicht zusätzlich noch die Hand ab oder was? Ich meine, was kommt als nächstes? Ich bitte dich. Was für Zustände leben wir, Vitas? Was für Zustände erleben wir da gerade?
Weißt du, abschließend.
Aber wirklich, jetzt eine Minute.
Ein Gespräch mit einem Brigadengruppenführer, der verließ Kapelle von Wiener Neustädter Militärakademie. Und ich unterhielt mich mit ihm. Und er sagte, es gibt eine Geschichte aus den 1800 etwas, wo österreichische Militär, und dann zeigt er mit der Hand auf einem Nachbargrund, sagt, da haben sie Rothschilds gelebt. Mhm. Am Nachbargrund von Wiener Neustädter Militärakademie haben sie Rothschilds gelebt. Mhm. Und da war eine alte Rothschild, eine Oma Rothschild, das österreichische Militär, um 1800 etwas, haben sich bei ihr Rat geholt, haben gesagt, soll man jetzt einmal sich zum Krieg vorbereiten? Wird es Krieg geben? Und sie hat gesagt, nein, nein, jetzt können Sie ein paar Jahre Ruhe geben, wir haben kein Geld dafür. Sie, Rothschilds Oma, hat gesagt, wir haben jetzt kein Geld für Krieg. Gut. Das heißt, die Pointe ist, österreichische Regierung kann nichts anders handeln, wie sie jetzt handelt. Dann sollen doch die Bitte sehr, diese Impfgegner, mal richtig durchgreifen und finden denjenigen, der finanziert ist. Das ist bestimmt nicht der Kurz, nicht Grasser, nicht Strache und nicht eine irgendwelche Grüne und nicht irgendwelche kleine Beamter. Okay? So wie damals, 1800 etwas, war Gespräch mit dieser alte Rothschild im Nachbargrundstück von Militärakademie Wiener Neustadt. So muss ähnlich auch jetzt zugehen, muss man finden, wer gesagt hat, okay, wir finanzieren es. Weil das ist jetzt global. Das ist ja ein globales Geschäft. Ja, wieso wissen wir das?
Ja, in den Kanälen ist das bekannt.
Okay, dann müsste das jetzt dokumentiert werden.
Ja, ist alles, krass, klar. Ist alles da.
Okay, und diese Dokumenten müssen jetzt gehen nach Den Haag.
Gut.
Okay?
Ja.
Oder Nürnberg-Prozess, noch einmal.
Noch
einmal. Okay, machen wir noch, ja. Wer hat das bezahlt? Ich habe nur sehr große Angst, dass sich herausstellt, dass dahinter sind irgendwelche hyperchinesische Milliardäre, von deren Wirtschaft wir alle so abhängen. Mm. Und niemand wird sich was trauen. Verstehst du? Es ist,
ja, die Wege des Geldes sind immer, ja, du musst nur dem Weg des Geldes folgen. Ja,
aber bitte, folgen, ja. Bitte, wer, so wie 1800 Rothschild gesagt hat, österreichischen Militär, hat gesagt, na, macht jetzt keine Sorge, wir haben kein Geld jetzt. Also wir, Rothschilds, haben kein Geld. Das heißt, Rothschilds waren in der Lage, zu Gewinne zu machen während des Krieges. Ja? Und jetzt haben wir kein Geld.
Heißt es.
Also ja, das heißt, jemand hat jetzt Geld, um das also, um diesen zu finden.
Ja.
Das wäre, aber nicht diese Krankenhäuser, was da sind, mit diesen armen Angestellten zu blockieren.
Ja.
Na, was kann der Lampesberger, der kommt zu mir, was ich im Intensivstation 140 Kilo liege, er kann nicht zu mir vordringen, weil da jemand sagt, du bist böse, du bist böse. Was soll er tun? Was soll er tun? Das ist ja eine Muss-Aktion. Also, gut, gibt es Impfgegner, dann sollen wir auf das Letzte gehen, dann sollen sie den Kampf bis zum Tode gehen und die sollen richtig erwischen, diese Gruppe, die das alles vor 2 Jahren finanziert hat.
Ja. Okay? Ja, wir wissen das. World Economic Forum, wir wissen,
wer dann dabei sollen war. Diese Leute richtig aber gefangen werden.
Ja, aber wer macht das? Die Regierungen machen das ja nicht, weil sie bezahlt sind.
Bitte, dann sollen diese Impfgegner, ich weiß nicht, durch den Haag Belege legen, finden, so vorlegen, das wird richtiger Weg.
Ja, aber du weißt, das wird dauern.
Das ist wurscht! Aber das dauert super.
Jahrzehnte.
Ja, Jahrzehnte.
So, so wie heute in Litauen halt immer noch
Antisemitismus. Ja, jüdische KZ-Aufseher haben bis vor kurzem immer noch irgendwo in Argentina ausfindig gemacht. Irgendjemand hat sie gesucht. Genau. Okay, soll man nicht aufheben. Wir können nicht agieren mit einer Atombombe. Okay, alles braucht Zeit. Aber das finde ich, okay, bist du Gegner, dann sei Gegner aufs Volle.
Ja,
okay?
Das sind die.
Erstell gesamte Prozeduren, auf die müssen wir verzichten, weil deswegen waren kleine Kinder beim lebendigen Leibe ausgeschlachtet. Mhm. Verzichte auf diese
Prozeduren. Ja, das ist ein Punkt.
Und da plötzlich wird sich herausstellen, dass das einfach eine Zahnplombe ist vielleicht. Verstehst du das? Wir wissen das nicht. Aber vielleicht sogar einfache Bohrung in das Zahn und irgendwelche dann Nerv rausziehen, dass das uns nicht wehtut, dass dafür wurden vielleicht irgendwelchen Kindern alle Nerven rausgezogen, ohne Schmerzmittel und so. Verstehst? Darum geht es aufs Ganze.
Ja, muss man.
Und geht es aufs Ganze und findet, wer diesmal von Nachbargrund, von welcher Militärakademie, von welchem Land aus zu den Militärs gesagt hat, oh ja, mach mal das finanzieren wir.
Mhm. Ja. Ja, das würden wir alle recht gern wissen, wer das jetzt also wirklich dann und dass die zur Verantwortung gezogen werden, das ist im Prinzip genau.
Das heißt, du haltest dich für einen Griechen.
Das
du Ziel. Haltest dich für einen Griechen.
Nein, wie gesagt, ich bin ja Diplomat zwischen den Grenzen.
Gut, aber im Endeffekt, du bist...
Ich bin bayerischer Grieche.
Das gut, bayerischer Grieche. Gut, somit, meine Damen und Herren, Sie haben ein Gespräch vom zwei Ausländer-Bagage zugehört.
Erstens das, Vitas, vielen Dank für dieses intensive Gespräch. Wir haben ein bisschen jetzt natürlich über Gott und die Welt geplaudert, aber ich danke dir für deine interessanten, quasi auch na, persönlichen.
Wieso? Thema medizinische Eingriffe und Juden, das ist eine Linie. So wurde Medizin ausgebessert in KZs.
Ja, das ist anscheinend in Europa so gelaufen. In Europa. Es gibt ja auch noch andere Kontinente, auf denen Gott sei Dank...
Mandschurei, wo die Japaner, was die da angestellt haben.
Na, hör auf.
Haben.
Also da gehen wir von A nach B. Also liebe Leute, in dem Fall, genau. Ja, es gibt immer halt... leider Gottes das Thema, ja, Rassismus ist ein wichtiges, aber auch ein schlimmes und schwieriges Thema. Fängt ja schon an bei Darwins Lehre der verschiedenen Papageien. Das heißt, ja, viele Länder, bunte Sitten, bunte Menschen, viele verschiedene Menschen. Und das ist hier Real Talk im Kanal, hier ist ein Podcast mit ja, heute mal wieder gar nicht zum Lachen, aber es ist auch keine Zeit, finde ich, wo man jetzt großartig irgendwie sich belustigen kann dran. Wir erleben gerade harte Zeiten und ja, hoffen wir, dass es halt wieder ein bisschen lustiger wird.
Bis zum nächsten Mal.
Mit deiner Unterstützung vielleicht wieder.
Ja.
Du bereicherst uns ja auch mit Humor und Zynismus, Sarkasmus.
Ich bin froh, dass ich dich kennengelernt habe, weil falls ich im Litauen im Gefängnis sitze, ich rufe dich an, du, verstehst du?
Und ich hole dich raus.
Du wirst einen Podcast machen mit Gefangenen von Litauen.
Glaubst du, die lassen mich rein? Ungeimpft, glaube ich nicht.
Na, aber trotzdem, schau, Action, ja?
Action.
Jetzt sitzt der Vitas. Hey Leute, was Neues im Podcast? Jetzt sitzt er. Jetzt fangen wir Podcast noch einmal.
Ende und aus.
Ende
aus. Urban Vibes.